Deutschlandfunk Hörspielmagazin.
Es ist fürwahr ein Mammuthörspiel, das etwa 15 Stunden lange Großprojekt Die Enden der Parabel, Gravity's Rainbow, nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Pynchon. Dass dieses Hörspiel in der Inszenierung von Klaus Buhlert überhaupt zustande kam, ist dem SWR-Dramaturgen Manfred Hess zu verdanken. Mehr zur Entstehungsgeschichte dieser Hörspielproduktion des Südwestrundfunks mit dem Deutschlandfunk und dem ihr zugrunde liegenden Roman verrät Ihnen nun Ulrich Sonnenschein.
Thomas Pynchons Gravity's Rainbow zu erklären, scheint auf den ersten Blick unmöglich. Vielleicht hilft das Spiel Try to Explain It in 5 Words. Tatsächlich fanden die Schauspieler, die an der Hörspielfassung mitwirkten, in der provozierenden Reduktion viel von dem, was Thomas Pynchon ausmacht. Golo Euler, aufstrebender Kino- und TV-Schauspieler, spricht den amerikanischen G.I. Tyrone Slothrop.
5 Worte. Sex, Willkür, Paranoia, Macht und Ohnmacht.
Pynchons dritter Roman Gravity's Rainbow, 1973 in den USA erschienen, ist eine literarisch innovative Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg und der NS-Zeit, geschrieben aus amerikanischer Sicht und in der Distanz von mehr als 25 Jahren. Er spielt zu großen Teilen in einer Zone, kurz vor und kurz nach dem Ende des Krieges. Zwischen den Angriffen der Deutschen auf London mit der neuartigen V-2-Rakete und dem Abwurf der ersten Atombombe auf Hiroshima am 6. August 1945 entfaltet Pynchon ein Pandemonium von skurrilen, paranoiden und beispielhaften Figuren, die in einem exzessiven Drogenrausch nach dem Prototyp 0000 der V-2-Rakete suchen, deren Flugbahn von Abschuss bis Einschlag sowohl der amerikanischen als auch der deutschen Ausgabe den Titel gibt. Die Enden der Parabel, Gravity's Rainbow.
Ich bin damals über den Checkpoint Charlie aus dem Osten gekommen und war natürlich prädestiniert, dieses Buch zu lesen, weil es in der Zone spielte und ich kam aus der Zone in einen anderen Teil der Zone. Ich habe einen großen Bogen um die Postmoderne in der Literatur gemacht. Nach Ulysses dachte ich, das ist der Gipfel. Aus jetziger Sicht würde ich sagen, der Pynchon ist die Übersetzung des Ulysses in die Postmoderne.
Klaus Buhlert ist promovierter Akustiker, Theaterkomponist, Musiker und vielfach ausgezeichneter Hörspielregisseur. Unter anderem hat er den Ehrenpreis der deutschen Schallplattenkritik erhalten. Er hat eher freudig als ängstlich reagiert und den Auftrag vom Südwestfunk und vom Deutschlandfunk übernommen, aus einem der schwierigsten Werke der Weltliteratur ein Hörspiel zu machen. Er wusste, worauf er sich einlässt, denn auch er ist, wie viele andere, an der Erstlektüre gescheitert.
Ein Freund von mir hat das auf den Tisch gelegt, damals noch in der englischen Ausgabe, also amerikanischen Ausgabe, und sagte, das ist was Großartiges. Für so verrückte Typen wie dich wahrscheinlich das Richtige. Und dann habe ich es versucht, nach dem Anfangskapitel und dem Bananenfrühstück habe ich es dann erstmal beiseite gelegt.
Warum aber nimmt man sich ausgerechnet so einen Text vor, der mehr Probleme als Lösungen bietet und die Arbeit an die Grenzen dessen treibt, was im Radio denkbar ist? Für Manfred Hess, Chefdramaturg beim SWR-Hörspiel, sind solche Herausforderungen spätestens, seit er mit Klaus Buhlert das Großprojekt realisierte, Raoul Schrotts Ilias-Nachdichtung und den Ulysses von James Joyce in Hörspiele zu verwandeln, nicht mehr abschreckend.
Zum einen war ich von Thomas Pynchon fasziniert. Ich wusste, ich würde ganz gerne, nachdem ich Joyce und auch Thomas Mann Dr. Faustus gemacht hatte, hätte ich eigentlich so die Skills, ein unmögliches Werk anzugehen.
Auch hier mag die Suche nach der Grenze, die Möglichkeit des Scheiterns und das hohe spielerische Risiko ein Pfeiler der Motivation gewesen sein. Denn wenn man sich viel vornimmt und es dann gegen jede Prognose gelingt, ist die Befriedigung umso größer. Einfach jedoch war schon der Erwerb der Rechte nicht, wie Manfred Hess erzählt.
Zuerst war es so, dass ich 2005 mal nachfragte, wie sieht es denn mit den Erzählungen aus, wie sieht es mit V aus oder die Steigerung von Nummer 49. Und da bekam ich vom Rowald Verlag ein müdes Lächeln geschenkt. 2009 hatte ich nochmal nachgefragt. Und dann bekam ich per Zufall die Mailadresse von Pünschen, besser gesagt seiner Frau. Und wenn man zu Weihnachten mit den Kindern und dann Lärm, klappt man mal den Laptop auf und schreibt diesem Autor, den ich zutiefst bewundert habe, weil es gab noch nie jemanden, der so über den Zweiten Weltkrieg geschrieben hat, zwischen absoluter Paranoia, exaktem Realismus und mit Comic-Elementen, mit Gesangselementen. Also es war eine Literatur, die ich bisher nicht kannte, wo ich dachte, vergiss alles, das willst du mal machen. Das war aber eine Fansituation. Kein Wunder, dass Pünschen erstmal gar nicht reagierte.
Zur Qualität von Dramaturgie und Redaktion sollte Hartnäckigkeit gehören. Wer es mit Thomas Pynchon zu tun haben will, darf nicht so leicht aufgeben, selbst wenn es Jahrzehnte dauert. Zumal es ja im Sinne einer Non-Profit-Organisation geschah, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk letztlich ist und die den Rundfunkbeitrag legitimiert.
Immer zu Weihnachten fragte ich ihn an, es gab auch keine Fehlermeldung. Und dann kam ich einmal auf den Gedanken, Mensch, dreh's mal anders um, red nicht von dir selbst, rede von 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs. Und dazu schickte ich ihm zwei Files. Das war einerseits das berühmte 14. Kapitel aus Joyce, diese Geschichte der Sprachentwicklung, und ein Stück über Transgender. Plötzlich wurden die Files heruntergeladen, man bekommt über WeTransfer eine Meldung, aber keine Antwort. Dann ging es nochmal 2016, nachdem Inherit Vice erschienen ist, versuchte ich wieder eine andere Ankopplung. Und plötzlich, zwei Tage später, das war glaube ich kurz vor Neujahr, klappte ich den Laptop auf und sagte, go ahead, Manfred.
Und er traute seinen Augen nicht, rief gleich beim Rowold Verlag an, informierte Klaus Buhlert, den einzigen, von dem er sich die Bewältigung einer solchen Aufgabe vorstellen konnte. Tatsächlich löste diese so kurze wie folgenschwere Mail ein radiophones Unternehmen aus, das zu diesem Zeitpunkt niemand überblicken konnte, auch Klaus Buhlert nicht.
Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir das in diesem Umfang machen, als wir es dann angeboten bekommen haben von Pynchon mit dieser lapidaren Mail, wo da drin stand, go ahead. Ab dann wurde mir erstmal klar, was das für die nächsten 3,5 Jahre bedeutet, die vor mir liegen.
Vor dem jetzt hörbaren Ergebnis lagen aber nicht nur Jahre der Geduld, sondern auch noch Monate der harten Verhandlungen.
Ja, und dann dauerte es noch einige Wochen, bis auch Pynchon oder seine Agentin, seine Frau, sich bei Rowold erkundigte, ob wir vertrauenswürdig sind. Da ist nicht zuletzt Renate Koch von Rowold zu nennen, als auch Thomas Überhoff, weil ohne deren Go hätten wir nie die Kontakte zu Pynchon fortgeführt. Und die ganze Ecke basierte dann eben darauf, dass wir sagten, Eventradio zum 75. Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkriegs, CD, damit die Leute auch auf dem Hörbuchmarkt sich dem nähern, aber auch eine andere Klientel, als das klassische Radioklientel genommen wird, und Wiederholung nach 6 Monaten, sodass vielleicht Leute, die aus dem Hörbuchklientel kommen, sehen, oh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat hier doch etwas auch umsonst anzubieten.
Es war nicht schwer, Johannes Stricker, Geschäftsführer des Hörbuchverlages Hörbuch Hamburg, davon zu überzeugen, dieses Hörspiel auch als CD zu veröffentlichen.
Wir waren und sind stolz und wir waren und sind Feuer und Flamme, Hörbuchpartner dieses Projektes zu sein. Zumal wir mit Klaus Buhlert, einem ebenso verrückten wie wahnsinnig guten Bearbeiter, Regisseur und Komponisten haben. Zwar bindet es viele Kräfte in unserem Verlag, das Hörbuch zu gestalten und schließlich auch zu vermarkten, aber unser Anspruch als Verlag ist es ja, neuen Zugang zu literarischen Welten zu schaffen. Mit Die Enden der Parabel gelingt uns dies aufs Vortrefflichste.
Und auch ein Kooperationspartner war schnell gefunden. Sabine Küchler, Redaktionsleiterin des Hörspiels im Deutschlandfunk.
Ich war natürlich überrascht, begeistert, dass es ihm gelungen ist, die Rechte zu gewinnen. Wozu ist schließlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk in diesen Zeiten da, als dafür solche großen Meisterwerke umzusetzen ins Hörspiel?
Der Schauspieler Jens Harzer spricht den dubiosen englischen Wissenschaftler Dr. Edward Pointsman, Fachmann für psychologische Kriegsführung. Harzer, Träger des Iffland-Rings für Schauspielkunst, fasst Pynchon in diese 5 Begriffe.
Slothrop, Pointsman, höchstes Bewusstsein, Amerika, Dr. Strangelove.
Dr. Strangelove ist übrigens der verrückte Atomwissenschaftler aus Stanley Kubricks Film Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben von 1964, der in den USA schnell Kult wurde und zu den Referenzsystemen von Gravity's Rainbow gezählt werden kann. Gravity's Rainbow oder Die Enden der Parabel ist ein Jahrhundertroman. Das Time Magazine zählt ihn zu den besten 100 englischsprachigen Romanen, die zwischen 1923 und 2005 veröffentlicht wurden. Er spielt zwar zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, hält sich aber nicht an eine vermeintliche Einheit von Ort und Zeit. Pynchon greift weit aus, in frühere und spätere Zeiten, und wechselt ebenso unbeeindruckt den Ort, schwenkt in die afrikanische Kolonie von Deutsch-Südwest, dem heutigen Namibia, nach Japan und in die USA.
Soweit dieser Ausschnitt aus dem Werkstattbericht von Ulrich Sonnenschein, den Sie in voller Länge am Dienstag, dem 14. April um 20.10 Uhr hören können. Darin erfahren Sie sämtliche Hintergründe und alles Wissenswerte zur großen Thomas Pynchon Hörspielproduktion von SWR und Deutschlandfunk. Die Ursendung dieses 15-Stunden-Hörspiels findet am 17. und 18. April auf SWR 2 statt. Die Radiopremiere im Deutschlandfunk, die gibt es in einer großen Pynchon-Radionacht vom 18. auf den 19. April von 20.05 Uhr abends bis 6 Uhr früh morgens. Mehr dazu und alle weiteren Sendetermine finden Sie auf unserem Portal Hörspiel und Feature unter deutschlandfunk.de. Touch. I remember touch.